DW Menschen und Märkte.
Afrika will eine riesige Freihandelszone schaffen. Auch in Südamerika wächst Chinas Einfluss. Schnellzüge made in China kaum zu bremsen. Deutsche Exporte schwächeln und gefangen in der Warteschleife. Das sind unsere Themen am Dienstag. Mein Name ist Insa Wrede. Europa hat gezeigt, wie es geht. Seit 2015 wird in der Afrikanischen Union über die Schaffung einer riesigen Freihandelszone mit über 1 Milliarde Menschen verhandelt. Nun ist es soweit. Am 30. Mai tritt das afrikanische Freihandelsabkommen in Kraft. Geht alles nach Plan, sollen bis 2022 alle Zölle auf Dienstleistungen und 90% der Zölle auf Waren wegfallen. Dadurch könnte der Handel innerhalb Afrikas um über die Hälfte zulegen. Mein Kollege Dirk Kaufmann hat mit Christoph Kannengießer vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft über das Projekt gesprochen.
Wie gut sind denn die Afrikaner auf einen freien Handel untereinander überhaupt vorbereitet?
Freihandel ist auf dem afrikanischen Kontinent noch nicht besonders ausgeprägt. Es gibt natürlich regionale Freihandelsorganisationen wie SADC oder EAC. In diesem Umfeld gibt es auch schon Bereiche, in denen Zollfreiheit herrscht. Insgesamt funktionieren diese regionalen Freihandelszonen aber auch noch nicht so, wie das beispielsweise eben der EU-Binnenmarkt tut. Demzufolge ist der innerafrikanische Handel im Vergleich zu Europa und Asien auch wenig ausgeprägt. Innerafrikanischer Handel macht nur 16% aus in der Region. In Europa sind es 70, in Asien immerhin 51. Also da gibt es sicherlich noch viel Nachholbedarf.
Aktuell ist nicht ein einziger Fall bekannt, wo anlässlich dieses Abkommens Zölle geschliffen oder gar abgeschafft werden. Das wäre doch eigentlich ziemlich nötig, oder?
Na, selbstverständlich ist das nötig und das ist ja auch das Ziel. Das ist allerdings natürlich auch eine komplexe Materie. Also auch der europäische Binnenmarkt ist nicht über Nacht entstanden und wir kennen ja auch die langen Debatten, die beispielsweise Freihandelsabkommen wie NAFTA, die Debatte über TTIP ist bekannt, weil es natürlich mir jedenfalls vermeintlich bei solchen Freihandelsabkommen auch in vielen Sektoren immer Gewinner und Verlierer gibt, das Verteilungskonflikte auslöst, jeder natürlich auch den Versuch unternimmt, seine Interessen möglichst gut zu wahren und durchzusetzen. Also das ist ein komplexes Unterfangen und bis zu dem Zeitpunkt, wo diese panafrikanische Freihandelszone dann wirklich Realität ist, wird sicherlich noch viel Zeit vergehen und es ist auch noch viel Arbeit zu leisten. Aber der politische Wille ist bemerkenswert. Es haben immerhin 52 afrikanische Länder unterschrieben, 23 ratifiziert. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Nigeria hat noch nicht ratifiziert. Ist dann ein solches Abkommen nicht vielleicht eher ein Muster ohne Wert, wenn die wichtigste oder größte Volkswirtschaft des Kontinents gar nicht daran teilnimmt?
Die Nigerianer haben, weil sie eben halt auch eine große Binnenwirtschaft haben, gezögert und zögern weiterhin. Aber ich glaube, sie werden sich in der Perspektive dieser panafrikanischen Dynamik nicht entziehen können und erste Signale in dieser Richtung sind auch schon zu vernehmen.
Aus europäischer Sicht wäre es wünschenswert, dass es einen gemeinsamen afrikanischen Markt gibt.
Eine panafrikanische Freihandelszone führt ja dazu, dass insgesamt auch die Produktion auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise auch von Direktinvestoren aus Europa viel attraktiver wird. Insgesamt wird dieser Markt an Dynamik gewinnen, stärker wachsen. Es werden Skaleneffekte im innerafrikanischen Markt möglich. Und für deutsche Unternehmen wird es in jedem Fall einfacher. Also die Firmen sind ja auch heute schon nachdrücklich auch im Dialog mit den Regionalorganisationen, um in den Regionen, etwa in Ostafrika, eben Binnenmärkte zu ermöglichen, damit eben auch grenzüberschreitende Aktivitäten einfacher werden. Das ist definitiv im Interesse Europas, dass hier die Afrikaner aus der Fragmentierung ihrer Märkte herauskommen und ein insgesamt größerer Markt mit einfacheren Zugangsmöglichkeiten werden und mit wesentlich besseren Möglichkeiten eben halt auch innerafrikanisch zu operieren.
Wenn man sich das Gebaren der führenden Volkswirtschaft dieser Welt anguckt, dann scheint ja die Zeit der globalen Verträge und Abkommen vorbei. Ist da nicht die jetzige Initiative eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Nein, sie ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. weil freier Handel und offene Märkte auch im 21. Jahrhundert eine Grundbedingung für Wohlstand sind. Und deshalb glaube ich, dass die Afrikaner hier in einer Zeit, in der in der Tat der freie Handel und offene Märkte unter Rechtfertigungs- und Legitimationsdruck gekommen sind, insbesondere durch die amerikanische Politik, ein sehr positives Signal in die richtige Richtung setzen.
Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten des Abkommens ein?
Also meine Prognose ist, dass wir schon Geduld auch haben müssen. Meine Prognose ist aber auch, dass der Afrikaner insgesamt doch entschlossen sind, ihre wirtschaftlichen Herausforderungen in die Hand zu nehmen und verstanden haben, dass sie das nur im Schulterschluss miteinander entsprechend hinbekommen werden, dass sie aber auch gewaltiges Potenzial entfalten können, wenn sie miteinander intensiver agieren und handeln. Und ich glaube deshalb, dass in der Perspektive dieses Abkommen ein Erfolg sein wird.
Christoph Kanngießer vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft sieht großes Potenzial für eine afrikanische Freihandelszone. Das Gespräch führte Dirk Kaufmann. Dass Afrika ein großer, erfolgsversprechender Markt ist, haben die Chinesen schon lange erkannt. Während Europa und die USA noch zögerlich sind, investieren sie dort kräftig. Ähnlich läuft es in Südamerika. Auch dahin hat China inzwischen intensive Wirtschaftsbeziehungen aufgebaut und sichert sich so weitere Einflussgebiete. Anne Herberg.
Ein Händedruck, ein Lächeln fürs Foto und das Signal, die Beziehungen sind wiederhergestellt. Das war die Mission, mit der Brasiliens Vizepräsident, der als gemäßigt geltende General Hamilton Mourão, vergangene Woche nach Peking gereist ist. Wir wollen gute Investments, eine Hochzeit im Sinne der magischen Worte, ein Gewinn für alle. China braucht unsere Lebensmittel. Und all ihre Investments, die unsere Infrastruktur hier verbessern, Eisenbahn, Häfen, Straßen, sind interessant für uns. Das ist ein neuer Ton. Noch im Wahlkampf hatte Jair Bolsonaro gewettert, China kaufe Brasilien auf. Der Trump der Truppen setzt auf die Achse mit dem großen Bruder im Norden. Doch seine Kritik an der Volksrepublik kam auch im eigenen Land nicht gut an. Oliver Stünkel von der Getulio Vargas Stiftung erklärt, warum.
Das hat natürlich viele Firmen große Sorge bereitet. Mittlerweile geht ein Viertel aller brasilianischen Exporte nach China.
Staudämme, Kraftwerke, Eisenbahnlinien, Straßen und Häfen im Austausch für Soja, Rindfleisch und Rohstoffe. Auch in Chile und Peru ist China heute wichtigster Handelspartner, dazu größter Geldgeber der Region. Dabei war Peking bis zur Jahrtausendwende kaum präsent in Südamerika. Doch während sowohl die USA als auch die EU Lateinamerika lange links liegen ließen, markierte China Terrain. Rund 260 Milliarden US-Dollar betrug das Handelsvolumen 2017. Bis 2025 soll es verdoppelt werden. Ernesto Fernandez Taboada ist Geschäftsführer der argentinisch-chinesischen Handelskammer. Es gibt ein physisches Gesetz, das besagt, der Raum, der nicht besetzt wird, den besetzt ein anderer. China hat in Lateinamerika leere Räume vorgefunden mit enormen Möglichkeiten. Und was China für uns so attraktiv macht, ist, dass sie die Finanzierung für ihre Projekte gleich mitbringen. Das ist unwiderstehlich. Zuerst sicherte sich die Volksrepublik Rohstoff- und Energiequellen, investierte dann in Infrastruktur. Lateinamerika, so der Wunsch Pekings, soll Teil des ambitionierten Infrastrukturprojektes Neue Seidenstraße werden und dadurch auch in die Wertschöpfungsketten der eigenen Industrie eingegliedert werden, sagt Marcela Cristini von der Stiftung für lateinamerikanische Wirtschaftsforschung, FIEL.
China se está moviendo ahora.
China dringt immer mehr in Branchen vor, in denen es um komplexere und teurere Produkte geht. Es geht um Handys, Laptops, Autos, aber zunehmend auch um Datenkommunikation, Digitalisierung und Güter, bei denen man direkt mit US-amerikanischen und europäischen Firmen konkurriert. Dabei sind neue Abhängigkeiten entstanden und die Win-Win-Situation längst in eine Schieflage geraten, zulasten Lateinamerikas, umso mehr seit die Rohstoffpreise drastisch eingebrochen sind. Auch im Zuge des Handelskrieges mit den USA. So geht es Peking zunehmend auch um strategische und politische Allianzen. Denn auch für die Volksrepublik steht derzeit viel auf dem Spiel. So ging es beim Besuch von Brasiliens Vizepräsident Mourão sicher auch darum, ob Brasiliens Trump der Tropen der Linie der USA folgt und den chinesischen Smartphone-Anbieter Huawei in den Netzen des Landes einschränkt, was eine Kettenreaktion in Lateinamerika auslösen könnte. Für Oktober ist nun die erste offizielle Reise Bolsonaros in die Volksrepublik vorgesehen.
China dringt immer mehr in den südamerikanischen Markt ein. Ein Beitrag von Anne Herberg. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, China produziert schon lange nicht mehr nur Billigprodukte. Zum Ärger europäischer Firmen wie Siemens oder Alstom ist China auch im Eisenbahnbereich schnell unterwegs. Nicht nur, dass es chinesische Hochgeschwindigkeitszüge locker mit dem französischen TGV und dem deutschen ICE aufnehmen können, sie haben im eigenen Land auch sehr günstige Bedingungen, wie Steffen Wurzel berichtet.
Chinas Schnellzugnetz umfasst nach Angaben der Staatsmedien inzwischen rund 30.000 Kilometer. Selbst kleine, abgelegene und weniger stark entwickelte Provinzen und Städte sind angebunden. In Aussehen und Ausstattung ähneln Chinas Schnellzüge denen, die in Europa unterwegs sind. Der entscheidende Unterschied zu Deutschland ist, Chinas Schnellzüge fahren nicht nur auf einigen ausgewählten Strecken schnell, sondern immer. Sie halten die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 350 Kilometern pro Stunde, also über lange Strecken. So brauchen die Züge für die Strecke von Shanghai nach Peking zum Beispiel nur 4,5 Stunden. Und das, obwohl die beiden größten Städte des Landes rund 1200 Kilometer weit auseinander liegen. Das entspricht der Distanz zwischen Hamburg und Mailand. Dass chinesische Schnellzüge konsequent schnell fahren können, liegt daran, dass sie grundsätzlich auf eigenen, für sie gebauten Strecken fahren. Langsamere Bummel- oder Güterzüge sind dort also nicht unterwegs. Das ist ein riesiger Vorteil und auch der Grund dafür, dass Chinas Schnellzüge fast nie verspätet sind. Ein großer Nachteil beim Zugfahren in China ist, die Schnellzugbahnhöfe liegen fast alle weit außerhalb der Stadtzentren. Rechnet man also die Zeit für Anreise und Sicherheitskontrollen dazu, muss man sich in Shanghai oder Peking spätestens 1,5 Stunden vor Abfahrt des Zuges auf den Weg zum Bahnhof machen. Anders als in Deutschland läuft in China auch die Debatte über Kosten und Nutzen des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Diese Diskussion wird nämlich schlicht und einfach nicht geführt. Weil China eine Diktatur ist, gibt es keine Opposition, keine Bürgerinitiativen, keinen Rechnungshof, keine freie Presse und auch keine unabhängigen Gerichte. Entsprechend fragt auch niemand, wie teuer ein neuer Riesenbahnhof wird oder ob für neue Bahnstrecken Hausbesitzer enteignet werden müssen.
Steffen Wurzel über Chinas schnelle Eisenbahn. Nicht nur die wachsende Konkurrenz aus China macht deutschen Unternehmen zu schaffen. Gift für die Wirtschaft ist zurzeit vor allem die Unsicherheit an den Märkten. Wie geht es weiter im Handelsstreit mit Donald Trump? Wann kommt es zum Brexit? Und wie wird er sich auf die Wirtschaft auswirken? Diese Sorgen spiegeln sich auch in der Frühjahrsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages wider. Johannes Frevel.
Die fetten Jahre sind zwar insgesamt noch nicht vorbei, doch das ehemals steile Wachstum des deutschen Exports schwächelt auf hohem Niveau. Die Schwergewichte Auto- und Maschinenbau. In Europa verliert der Automarkt seit Jahresbeginn nach Branchenangaben 3%. In den USA verbucht der Pkw-Absatz -8, in China -15 und in Indien mit -6% ebenfalls einen deutlichen Rückgang. Die Verunsicherung durch den Handelsstreit der USA mit China und Europa schlage mittlerweile auf die deutsche Industrie durch, fasst Ilja Notnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag DIHK das Ergebnis der Frühsommerumfrage zusammen.
Der DIHK erwartet ein Wachstum von 0,6%. Damit mussten wir unsere Prognose vom Jahresbeginn 0,9% nach unten revidieren.
Eine Folge der nachlassenden Dynamik des Welthandels. Die Geschäfte der Unternehmen laufen spürbar schlechter als erhofft, auch wenn unter dem Strich noch immer ein leichtes Plus erwartet wird. Das Exportwachstum schrumpfte seit 2010 von 14,5 auf in diesem Jahr erwartet 1,2%. Die Wirtschaft befindet sich jedoch noch immer im, wenn auch geschwächten Wachstumsmodus, nicht am Rande einer Rezession. Gerade der Binnenkonsum mit 1,3 sowie die Bauwirtschaft mit 3% Wachstum sind weiterhin Grund zur Freude.
Das deutsche Wachstum geht weiter, aber langsamer. Ein Beitrag von Johannes Frevel. Die Digitalisierung macht uns in vielen Bereichen das Leben leichter. Für manche Menschen wird das Leben dadurch aber auch sehr nervenaufreibend. Je mehr Daten über das Internet gesammelt und von Unternehmen ausgewertet werden, desto gläserner wird der Kunde und desto besser können ihm Unternehmen maßgeschneiderte Angebote machen. Aber wehe, er wird als nicht so solventer Kunde identifiziert. Sebastian Schreiber über die Folgen der Transparenz.
We're sorry, all of our representatives are still busy. You will hear music until your call is answered. Thank you for your patience.
Es tut uns leid. Alle unsere Kundenberater sind im Gespräch. Sie hören Musik, bis ihr Anruf angenommen werden kann. Ansagen wie diese treiben Verbraucher in den Wahnsinn und das wohl weltweit. In den USA müssen Kunden, die von Unternehmen als wenig gewinnbringend angesehen werden, besonders lange warten. Finanzstarke Kunden kommen in den Warteschleifen vieler Unternehmen eher dran. Es geht um den sogenannten CLV, den Customer Lifetime Value. Übersetzt heißt das Kundenlebenszeitwert. Die Journalistin Khadija Saftar vom Wall Street Journal erklärt dem Sender NPR, was sich dahinter verbirgt.
So a CLV score is a company.
Mit dem CLV beschreiben Unternehmen den finanziellen Wert eines Kunden. Das Unternehmen rechnet aus, was ein Kunde voraussichtlich in der Zukunft bereit ist zu zahlen und behandelt ihn dann dementsprechend. Nicht nur für die Reihenfolge von Warteschleifen wird der CLV in den USA eingesetzt. Den Recherchen des Wall Street Journals zufolge hat der Kundenwert auch Einfluss darauf, mit welchen Beratern Kunden sprechen und welche Angebote dann gemacht werden. Besonders wertvolle Anrufer bekommen etwa schneller Rabatte eingeräumt. Wege, diesen Kundenwert zu errechnen, gibt es viele. Anbieter ziehen dafür eine Vielzahl an persönlichen Daten heran, das Alter oder der Beziehungsstatus der Kunden, Kaufverhalten, Verträge mit anderen Dienstleistern und vieles mehr könne dabei eine Rolle spielen, erklärt Khadija Saftar.
This one was just so pervasive. I came to the conclusion.
Es ist allgegenwärtig. Praktisch jeder, der ein Bankkonto, einen Handyvertrag hat oder der online einkauft, hat mindestens einen Kundenwert. Nachvollziehen, wie der eigene Kundenwert aussieht und wann er zum Einsatz kommt, lässt sich für Verbraucher kaum. Fest steht, für viele wird es auch in Zukunft häufig heißen: Danke für Ihre Geduld.
Thank you for your patience.
Das war ein Beitrag von Sebastian Schreiber. Auch wir bedanken uns für Ihre Geduld und versprechen, morgen geht's weiter mit frischen Infos aus der Wirtschaft und das ganz ohne Warteschleife. In der Technik war Gerd Georgi, mein Name ist Insa Wrede.
Das war ein Podcast der DW.